Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Unser heutiges Thema lautet Stolpersteine auf dem Bildungsweg. Es geht um Ursachen fehlender Chancengerechtigkeit in der Schule und um die Auswirkungen, also was die fehlende Chancengerechtigkeit in der Schule bei Kindern, später bei Jugendlichen und in der Gesellschaft anrichtet. Oder noch einmal anders gesagt, es soll erklärt werden, wie ungerecht das System Schule als Agentur der gesellschaftlichen Statuszuteilung Kinder aussortiert, abstempelt und ausgrenzt, weil sozialbedingte Defizite durch die Schule nicht ausgeglichen, sondern teilweise sogar noch verstärkt werden. Das Thema ist zeitlos und aktuell zugleich. Zeitlos deshalb, weil es seit etwa 50 Jahren bekannt ist, seit Georg Picht 1964 sein revolutionäres oder aufrüttelndes Buch »Die deutsche Bildungskatastrophe« veröffentlicht hat. Und aktuell ist das Thema, weil es durch jede neue Studie bestätigt wird. Erst vor 5 Tagen wurden die Ergebnisse der Standardüberprüfung Deutsch für die 4. Volksschulklasse präsentiert. Und auch dort hieß es immer wieder ganz klar, den größten Einfluss, wie gut oder schlecht ein Kind in Deutsch ist, haben Bildung und sozialer Status der Eltern. Dies bewusst zu machen, dafür zu sensibilisieren, zu fragen, wie und ob Schule gegensteuern und ausgleichen kann, das ist das Anliegen des heutigen Vortrags. Es ist ja ein zentrales Anliegen der Arbeiterkammer, soziale Schieflagen aufzuzeigen und für mehr Gerechtigkeit in allen Lebensbereichen zu kämpfen. Unsere Referentin für das Thema ist Frau Doktorin Gertrud Nagy. Stolpersteine auf dem Bildungsweg, so heißt das 3. Kapitel in diesem Buch von Gertrud Nagy, die Angst der Mittelschicht vor der Gesamtschule. Stolpersteine, das klingt so harmlos, aber dieses Kapitel hat es in sich. Es hat mich beim ersten Lesen so richtig gepackt und dann auch nicht mehr losgelassen. Mir ging es wie Marco Maurer, dem Autor des Buches »Du bleibst, was du bist«, warum bei uns immer noch die soziale Herkunft entscheidet. Marco Maurer kommt aus einer Arbeiterfamilie und er schildert in diesem Buch spannend wie in einem Roman oder in einem Kriminalroman, wie er schlussendlich doch den Aufstieg nach oben geschafft hat zu einem höheren Bildungsabschluss. Und er schreibt: Plötzlich wurde mir klar, wir leben in einem Land, das einen Großteil der Menschen benachteiligt, indem es ihnen Bildung systematisch vorenthält. Diesen Menschen werden nicht nur ihre Träume genommen, sie werden um ihre Lebenschancen betrogen. Überall stolpern sie über unsichtbare Hindernisse. In Prüfungssälen und Klassenräumen, in Lehrerzimmern und Elternhäusern. Ich behaupte nicht, dass jeder die gleichen Fähigkeiten hat. Das Problem in Deutschland ist nur, dass es zu viele Menschen gibt, die gar keine Chance bekommen, ihr Können zu zeigen. Hier liegen ungerechte Verhältnisse in unserer Gesellschaft vor und das ist ein Skandal, schreibt Marco Maurer und er fragt, warum spricht eigentlich niemand über dieses Unrecht? Es ist nicht nur ein Skandal, es ist auch ein Verfassungsbruch, denn die österreichische Bundesverfassung gibt der Schule ja den Auftrag, Chancengleichheit zu fördern. Das heißt, die Schule soll der gesamten Bevölkerung unabhängig von sozialer Herkunft, sozialer Lage, finanziellem Hintergrund ein höchstmögliches Bildungsniveau bieten. und auch im deutschen Grundgesetz steht, dass niemand wegen seiner Herkunft benachteiligt werden darf. Doch es gibt eine große Diskrepanz zwischen diesem durch die Verfassung garantierten formalen Bürgerrecht auf Bildung und der tatsächlichen Umsetzung durch die Schule. Diese mangelhafte Umsetzung bekäme im besten Fall die Note genügend, wahrscheinlich aber eher nicht genügend. Doktorin Monika Kastner von der Universität Klagenfurt, eine Expertin für Bildungsbenachteiligung und Grundkompetenzen, die sagte kürzlich bei einer Veranstaltung der Arbeiterkammer in Oberösterreich: Für mich ist es unerträglich, dass soziale Herkunft über den Bildungserfolg entscheidet. Was man an Kränkungen, an Beschämungen, an Demütigungen, an unterlassener Förderung zu hören bekommt, ist gruselig. In der breiten Öffentlichkeit ist die fehlende Chancengleichheit kaum bewusst. Sie wird mit erschreckendem Fatalismus hingenommen, so als wäre sie gleichsam Gott gewollt oder ein Naturgesetz. Diesem Fatalismus, diesem fehlenden Bewusstsein wollen wir mit dem heutigen Vortrag von Dr. Gertrud Nagy etwas entgegensetzen. Dabei geht es, das ist mir wichtig zu sagen, nicht um Schuld, weder um Schuld der Eltern noch um Schuld der Lehrer, sondern es geht um das Erkennen von Ursachen, um das Erkennen von strukturellen Schwächen aus systemischer Sicht. Und noch eine kleine Vorbemerkung: Es gibt zur fehlenden Chancengerechtigkeit natürlich eine Fülle von empirischen wissenschaftlichen Studien, das heißt eine Fülle von statistischem Material. Das zu präsentieren bedeutet aber in der Regel, die Zuhörer, Zuhörerinnen mit Zahlen und Statistiken zu erschlagen. Deshalb habe ich Frau Dr. Nagy gebeten, den Vortrag auch im Erzählton zu halten. Das heißt, gerade weil sie als ehemalige Lehrerin und Leiterin einer Hauptschule die Stolpersteine auf dem Bildungsweg aus dem Schulalltag bestens kennt, habe ich sie gebeten, möglichst anschaulich zu erzählen, durchaus auch persönliche Erfahrungen und Begegnungen einfließen zu lassen. Das bedeutet nicht, dass die Evidenzbasierung zugunsten von Einzelfällen aufgegeben wird, sondern es soll lediglich helfen, ein doch eher abstraktes und komplexes bildungssoziologisches Thema lebendig, anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. Dr. Gertrud Nagy verbindet ihre Praxiserfahrung, die sie in der Schule gesammelt hat, mit Theorie. Sie ist auch Wissenschaftlerin, die an der Universität in Linz mitarbeitet. Zuletzt war sie beteiligt an der Evaluation der neuen Mittelschule. Liebe Frau Nagy, vielen Dank, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben, dass Sie die Reise nach Feldkirch gemacht haben. Ganz herzlich willkommen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Arbeiterkammer für die Einladung und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich heute Abend noch auf den Weg gemacht haben, um sich diesem Thema zu stellen. Ja, es stimmt. Ich habe den Vortrag so vorbereitet, dass er möglichst wenig Datenmaterial umfasst. Ich werde es eher erzählend einbringen. Aber wie gesagt, es stimmt eben auch, dass das, was ich vortrage, ist evidenzbasiert. Also man kann das alles nachlesen oder nachprüfen, wenn man das möchte. Ich hoffe, ich irritiere Sie nicht so sehr mit meinen Cartoons, mit meinen Bildern. Es sind, wie gesagt, nur ganz, ganz wenige Folien mit konkreten Informationen. Alles andere werde ich eben erzählen. Ja? Der Ablauf ist so gedacht: ein persönlicher Blick zurück, dann eben das Hauptthema Stolpersteine auf dem Bildungsweg, Ursachen und Auswirkungen. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich kann nur einzelne Mosaiksteine dazu beitragen, aber trotzdem glaube ich ein paar grundsätzliche Strukturen aufzeigen und Fehler aufzeigen und ein Blick vorwärts. Ja, zu meinem persönlichen Hintergrund. Ich bin nicht mehr ganz die Jüngste. Ich habe Ende der 60er Jahre begonnen zu unterrichten und habe damals noch die Volksschule unterrichtet. Und war damals also auch konkret in der Situation, Schüler und Schülerinnen aufzuteilen, zuzuweisen, noch damals dem Klassenzug A und B. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, einzelne von Ihnen. Und das war eigentlich, ich war eine recht unbedarfte Lehrerin damals, Dankeschön, und habe ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe einen Schüler der Volksschule in den B-Zug verwiesen, das war damals ohne Englisch, wenn sich da vielleicht jemand dran erinnern kann. Und dieser Schüler hat mir dann bei einem Schülertreffen ein paar Jahre später gesagt, Frau Nagy, das war für mich so ein Tiefschlag, dass ich in den B-Zug gekommen bin und das hat mich auch in einer meiner beruflichen Weiterentwicklung behindert, dass ich kein Englisch lernen durfte. Das war eines der Schlüsselerlebnisse, das mich auf den Weg gebracht hat, immer wieder zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich eine gute und gerechte Schule? Und eines meiner Highlights war dann ein Schulversuch, an dem ich selber teilnehmen konnte und durfte eben auf der Suche nach Chancengerechtigkeit. Vorausschicken möchte ich aber jetzt noch, dass der Fokus meiner Ausführungen der Blick auf Schüler und Schülerinnen ist von 10 bis 14 Jahren. Ich bin mir der Problematik der Frühförderung bewusst und der Bedeutung und der Wichtigkeit, aber aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, aber auch aufgrund meines Expertinnenwissens zu dieser Altersgruppe, bedenken Sie bitte, was ich Ihnen erzähle, bezieht sich auf 10- bis 14-Jährige, bezieht sich auf solche, die sozial schwache Herkunft haben, die bei vergleichbare Begabungen haben wie andere mit besserem Schulstart, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich spreche vom städtischen Raum, also beispielsweise nicht vom Bregenzer Wald, denn dort haben Sie in Vorarlberg mehr oder weniger eine Gesamtschule. Ich spreche vom städtischen Raum deshalb, weil sich da Entwicklungen möglicherweise ergeben könnten, wie wir sie aus Ballungszentren in Wien, aber auch in Berlin oder in anderen Städten erkennen können. Und wie gesagt, ich spreche von der Sekundarstufe 1. Aber jetzt zu meinem persönlichen Blick. Also ich habe schon auf mein hohes Alter hingewiesen, irgendwann einmal Volksschullehrerin, auch in der Situation also zu selektieren und da Erfahrungen gemacht zu haben, dass ich falsch zugeordnet habe. Von dem einen Mal weiß ich es, von den anderen Malen weiß ich es ja nicht. Und mit großer Begeisterung, als ich dann an der Hauptschule Lehrerin war, haben wir uns zum Schulversuch Gesamtschule entschlossen. Die Jahreszahlen beziehen sich auf die Jahre, an denen wir an meiner Schule, einer kleinstädtischen Hauptschule, das durchgeführt haben. Wir haben den Schulversuch IGGS gemacht, also integrierte Ganztagsgesamtschule. Es hat am Anfang eigentlich IGS geheißen, integrierte Gesamtschule, ist dann zur integrierten Ganztagsgesamtschule mutiert im Jahre 1977, weil wir gemerkt haben, unser pädagogisch innovatives Konzept, wir waren ein sehr engagiertes Team, das also auch wirklich auch innere Schulreform betrieben hat mit Projektunterricht, mit Eltern und Schüler und Lehrertagen. Wir haben miteinander einen Teich gebaut, wir haben die Freizeitanlagen ausgebessert, wir haben an diesen Eltern-Schüler-Lehrertagen Stoffmöbel genäht für die Aufenthaltsräume, damit die Kinder also andere Möglichkeiten haben, als nur in der Klasse zu sitzen, etc. etc. Also eine totale Aufbruchsstimmung und wir haben dann gemerkt, wenn wir ganztägige Betreuung für unsere ganz spezielle Schülerschaft anbieten, und zwar verschränkte Ganztagsbetreuung, also wirklich in den Schulalltag integriert. Wir haben Künstler in die Schule geholt, also wirklich professionelle Fotografen, Maler, Musiker. Und es war ein wirklich sehr, sehr gutes Lernklima. Ja. Diese Schulversuche wurden dann beendet mit der Einführung der sogenannten neuen Hauptschule. Mittlerweile heißt die alles neu, auch die neue Mittelschule. Aber der Grundfehler war von vornherein kaum Teilnahme von Gymnasien, ebenso wie später beim Schulversuch neue Mittelschule, aber auch schon zuvor bei den Schulversuchen zur neuen Mittelschule in den 90er Jahren in Wien beispielsweise und in Graz. Alles andere hat Dr. Köb schon vorweggenommen. Also wie gesagt, ich habe dann versucht, wie gesagt, meine Suche nach Gerechtigkeit umzusetzen, indem ich mit Kollegen und Kolleginnen wirklich versucht habe und ich glaube auch ganz erfolgreich versucht habe, Unterricht so zu gestalten, dass er möglichst alle Kinder anspricht und möglichst alle Kinder zu guten Leistungen führt, aber es geht eben nicht immer. Es gibt Hindernisse, es gibt Barrieren und auf eine ganz zentrale, die systembedingt ist, werde ich dann noch kommen. Der zentrale Stolperstein ist für mich aus meiner Sicht die soziale Herkunft mit unterschiedlichem Startkapital. Sie sehen hier den Begriff bildungsnahe Eltern und ich habe ihn bewusst unter Anführungszeichen gesetzt, weil ich mit dem Begriff bildungsnah und bildungsfern also gar nicht so gern umgehe, weil das auch etwa irgendwie diskriminierend ist. Heißt bildungsnahe, ich habe Eltern mit guter Bildung, heißt bildungsnahe, ich bin an Bildung interessiert, heißt bildungsnahe, ich ergreife Möglichkeiten, mich weiterzubilden. Ich werde aber trotzdem mit dem Begriff operieren, weil er am gängigsten ist und weil er am leichtesten erfassbar ist, und zwar in dem Fall über zwei Parameter. Das eine ist also der höchste Bildungsabschluss der Eltern und der soziale Status der Eltern, der auch damit verbunden ist, welches Bildungskapital finden die Kinder zu Hause vor. Bücher und Vorlesen beispielsweise und was eben das Lernen sonst noch anregt. Also die sogenannten bildungsfernen Eltern legen ihren Kindern einen steinigeren Weg vor, eben einen Weg mit Stolpersteinen, ohne dass sie es wollen. Ja? Sie haben sich ja auch nicht ausgesucht, dass sie bildungsfern sind, aber dieser Hintergrund prägt eben den weiteren Bildungsweg. Vielleicht hat jemand von Ihnen diesen Film gesehen, Frau Müller muss weg, kennt denn jemand? Ja? Also ich sehe einige Zuhörerinnen, die nicken. Ein etwas überspitzter Film, aber er zeigt etwas ganz deutlich. Die Frau Müller muss weg, weil sie diesen Eltern, die da im Chaos am Boden liegen, offensichtlich nicht zugesteht, dass ihre Kinder in die, eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Und dieses Filmcover habe ich deshalb ausgesucht, weil es tatsächlich so ist, bildungsnahe Eltern kämpfen um die Übertrittsberechtigung für ihr Kind oder in Deutschland für die gymnasiale Empfehlung. Und ein zentraler Satz ist, nur ja nicht in die Hauptschule oder in die neue Mittelschule. Und das hat weitere Auswirkungen. Eine Bemerkung kann ich mir sparen, weil Dr. Köpp schon darauf verwiesen hat, wir leben eigentlich in einer westlichen Demokratie, in der formal alle Bildungsgänge allen offenstehen. Ja, das ist verfassungsmäßig, das ist auch von der Schulgesetzgebung her so vorgesehen, aber diese frühe Bildungswegentscheidung, auf die ich abziele mit diesem Filmcover, bringt unterschiedliche Folgen für Kinder unterschiedlicher Eltern. Wir haben hier zwei Figuren, die Sie bestimmt kennen, also Mama und Papa Simpson. Die Mutter ist so einigermaßen bildungsinteressiert, also ich würde mich gar nicht darauf versteifen, sie als bildungsfern zu bezeichnen, im klassischen Sinn, der Vater doch mehr schon eher, aber auf jeden Fall, er ist zwischendurch arbeitslos, hat die dominantere Stellung in der Familie, man könnte sie also schon als Prototyp eines bildungsfernen Elternhauses bezeichnen. Und diese Eltern sagen, naja, so ist das eben. Ja. Bekommt mein Kind halt nicht die Empfehlung, bekommt mein Kind halt nicht die Übertrittsberechtigung, die Lehrer werden schon recht haben oder ich sehe mich gar nicht raus, dass ich das anfechte oder einklage. Und vielleicht ist sie ganz gut, ich kann mir sowieso keine Nachhilfestunden leisten, wenn es brenzlig wird etc. Also wie gesagt, diese Haltung, wenn es um die Schulformentscheidung geht, an der Nahtstelle 1, ist bei sogenannten bildungsfernen Eltern eher, naja, so ist es halt. Ja? Ich verweise auf ein Buch, so wie Dr. Köber auf die beiden anderen, einschließlich meinem, Ingolf Erler. Ein Soziologe schreibt ein Buch über keine Chance für Lisa Simpson und davon habe ich mir diese Idee sozusagen gestohlen. Ja? Ein Effekt dieser ganzen Entwicklung, also frühe Schulwahlentscheidung, die schon allein von der Haltung der Eltern her anders läuft bei bildungsnahen Eltern als bei bildungsfernen, führt zu so etwas wie Bildungsarmut als Zertifikatsarmut. Was meine ich damit? Mit Zertifikat ist ja meistens ein Bildungsabschluss mit Diplom oder Zeugnis oder irgendwie so gemeint. und der österreichische, der nationale Bildungsbericht Österreich verweist eindeutig darauf und auch die OECD und andere Studien, dass das in Österreich und auch im benachbarten Deutschland, wie beim Marco Maurer ersichtlich, also aus den nicht ausbalanciert ist. Von 100 Akademikerkindern nehmen 77 ein Hochschulstudium auf, von 100 Arbeiterkindern nehmen 23 ein Hochschulstudium auf. Jetzt möchte ich aber gleich dazu sagen, es ist meiner Meinung nach nicht notwendig, dass jeder ein Hochschulstudium macht. Nur wogegen ich mich verwehre, ist, dass die Kinder bildungsnahe Eltern eigentlich ausgeschlossen werden vom handwerklichen Beruf, denn das verwehren ihnen ja eigentlich die Eltern, ich bin Arzt, du musst auch in diese Richtung gehen, ich bin Rechtsanwalt, du musst auch in diese Richtung gehen. Vielleicht hätte der oder die Jugendliche aus diesem Elternhaus Lust und Begabung für einen ganz soliden Handwerksberuf und wäre da gut aufgehoben, aber auch der hat eigentlich wenig Entscheidungsfreiheit aus diesem. Zu dieser Bildungsarmut als Zertifikatsarmut, und das spielt sich natürlich auch auf der unteren Ebene ab, diese Zertifikatsarmut bedeutet auch, ich habe kein abgeschlossenes Pflichtschul, keinen Pflichtschulabschluss, ich bin Schulabbrecher von einer berufsbildenden mittleren Schule, ich habe die Lehre abgebrochen, also Zertifikate fehlen da auf mehreren Ebenen, ich habe es nur überspitzt mit dem Beispiel auf die Akademiker. Die Agenda Austria, eine wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung, ein Think Tank, wie er sich bezeichnet, hat in den letzten Tagen Zahlen veröffentlicht zu diesem Thema der sozialen Durchlässigkeit, denn um die geht es ja, um die Bildungsimmobilität. Können Kinder aufsteigen, sofern sie aus der, auch wiederum unter Anführungszeichen, Unterschicht kommen. Und die Agenda Austria schreibt in dieser vor einigen Wochen erscheinenden Studie, es gibt einen modifizierenden, also einen positiven Einfluss von berufsbildenden höheren Schulen, von Kollegs, von damals noch pädagogischen Akademien, wie sie bei der Untersuchung erfasst wurden, auf Bildungsmobilität. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Ja, diese ganze Bildungsexplosion, Bildungsinitiative in den 70er Jahren hat wirklich dazu geführt, dass berufsbildende höhere Schulen wie HTL, HAK und so weiter eine Aufstiegsmöglichkeit geworden sind für Kinder aus sozial schwachen Elternhaus, und in diesen berufsbildenden höheren Schulen findet man auch die am ehesten eine soziale Durchmischung. Nur wer wirklich etwas auf sich hält, der schließt trotzdem mit der Oberstufe des Gymnasiums ab. Ja, und auch in dieser Agenda Austria-Studie, die versucht oder die darauf hinweist, dass also dieser Einfluss und diese Metapherbildung ist vererbbar, etwas modifizierter, etwas differenzierter zu sehen ist, attestiert dennoch nur 1,6% Kindern von Eltern mit Pflichtschulabschluss haben einen akademischen Abschluss. Ja, Kinder aus sozial schwachem Elternhaus haben von vornherein schlechtere Karten. Und bevor ich auf diesen Stolperstein komme, im Detail möchte ich noch etwas einfügen. Was macht bildungsnahe Kinder zu Privilegierten im Vergleich zu bildungsfernen Kindern? Ihre Familien haben geringere Ressourcen im Vergleich zu den anderen. Ich habe schon erwähnt, das beginnt mit der Sprache, mit dem Lesen, mit der Gesprächskultur, das ist materiell, Bücher, Theaterbesuch, der Schreibtisch im eigenen Zimmer, das ist die Lernbegleitung, die durch die Eltern bei Kindern aus bildungsnahem Elternhaus besser möglich ist, das Fordern und Fördern, die eventuell auch bezahlte Nachhilfe, weil es mit den Ganztagsschulen bei uns noch nicht so gut steht, oder auch die Akzeptanz noch nicht so groß ist. Und jetzt kommt ein zentraler Punkt für mich, und der hat auch indirekt mit oder direkt mit den Noten zu tun. Bildungsnahe Eltern, und da möchte ich Ihnen jetzt wieder die hier von dem Film zeigen, die haben Kompetenz und Selbstvertrauen. Ich meine, auch wenn sie hier sehr erschöpft ausschauen, wer den Film kennt, der weiß, also irgendwo entgleitet und entgleist das Ganze und ist ein bisschen auch in Klamauk, aber im Prinzip diese Forderung, Frau Müller muss weg, hat etwas damit zu tun, dass sie Kompetenz und Selbstvertrauen haben, um mit Schule und der Lehrerin auf Augenhöhe zu kommunizieren. Sie können ihr Kind auch bei einem Durchhänger auffangen, sei es materiell, sei es durch eigene Lernhilfe. Sie betrachten höhere Bildungsaspirationen als realistisch und sie können sich auch als Schulpartner in der Schule, Klassenelternvertreter, Schulelternvertreter etc. oder auch in der politischen Diskussion ganz anders einbringen als Eltern, die einen sogenannten bildungsfernen Hintergrund haben. Und das ist nicht zu unterschätzen. Die Stimmen, die wir hören, wenn es um Bildungsreform geht, sind sehr oft oder meistens die Stimmen von Eltern, die es leichter haben. Auch so wie ich zähle mich auch zur Mittelschicht. Ja? Aber es ist nicht zu vergessen, dass es so etwas wie eine schweigende Mehrheit gibt, die es gilt zu ermächtigen. Ich bin da gleich ein bisschen bei einem Lösungsansatz. Es gibt Möglichkeiten, auch bildungsferne Eltern zu befähigen, dass sie auf Augenhöhe in der Bildungsdiskussion mitsprechen können oder auf Augenhöhe mit in der Schule auftreten können. Ja, und der Stolperstein, Noten als Auslesekriterium. Ja, dessen sind sich also diese Eltern aus dem Film Frau Müller muss weg, also sehr, sehr bewusst. Und dieser Stolperstein Noten als Auslesekriterium trifft auch den jungen Mann, von dem der Dr. Köpp gesprochen hat, der Marco Maurer, der sich dann irgendwie dann doch zum Journalisten und zum Buchautor hinaufarbeiten konnte, aber der von vornherein schlechte Karten gehabt hat, wie viele Kinder aus bildungsferne Familien. Jetzt hat aber keinen Migrationshintergrund, die sozialen Verhältnisse sind nicht so extrem schlecht, die Mutter ist Friseurin, der Vater ist Kaminkehrer, aber Marco besucht selbstverständlich die Hauptschule in seinem Heimatort, während die Söhne von Geschäftsleitern, von Ärzten, Rechtsanwälten etc. schon längst am Gymnasium sind. Und er äußert immer wieder den Wunsch, er möchte gerne Journalist werden, auch schon in jungen Jahren. Und ihm ist klar, von der Hauptschule aus wird er das nicht schaffen. Und daher geht seine Mutter zum Elternsprechtag und bittet darum, dass der Lehrer also ermöglicht, dass er von der Hauptschule in die Realschule, nicht ins Gymnasium, ja, von der Hauptschule in die Realschule übertreten kann, weil da gibt es dann vielleicht auch noch Aufstiegsmöglichkeiten übers Gymnasium. Das Gespräch mit dem Lehrer wird da sehr deutlich im Buch geschildert und es kommt einem die Gänsehaut, wenn man das liest. Der Lehrer sagt, der Herr Proksch, Marco sollte in der Hauptschule bleiben, Frau Maurer, die Realschule ist nichts für ihn. Meinen Sie wirklich, Herr Proksch? Sie macht sich ganz klein, sie sitzt doch auf einem kleinen Schülerstuhl. Also das ist auch schon, wenn möglicherweise die Position Lehrkraft sitzt da oben, es gibt es immer noch in irgendeiner Form und die Eltern vielleicht auf einem kindlichen Stuhl. Lehrer, er hat im Zeugnis 3 Dreien in den Kernfächern, also wissen ja Deutsch, Englisch und Mathematik, das sind 2 Zweien zu wenig. Er wird das nicht schaffen und das ist der zentrale Punkt. Ja? Die Noten und auch die Prognose, er wird das nicht schaffen. Und die Mutter sagt, wir haben gerade eine schwierige Zeit daheim. In den Jahren zuvor war er doch besser. Er hatte immer nur 2 im Zeugnis. Er könnte den Aufnahmetest in die Realschule machen. Das hat doch keinen Wert bei ihm, Frau Maurer. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diese Beschämung. Das hat doch keinen Wert bei ihm. Ähnlich geht es dem Marco dann bei der Berufsberatung. Also er schafft es, dann in die Realschule zu kommen. Also er kämpft dafür. So, und jetzt Berufsberatung, 9. Klasse Realschule. Berufsberater, was möchten Sie gerne werden? Journalist. Was sind denn Ihre Eltern vom Beruf? Mein Vater ist Kaminkehrer, meine Mutter ist Friseurin. Herr Maurer, wie wäre es denn mit etwas Vernünftigem? Haben Sie niemanden in der Familie, der etwas für Sie hat? Gut, ein Verwandter arbeitet in der Molkerei, Marco wird Molkereifachmann. Dass es ihm dann gelungen ist, schon Journalist zu werden, das ist eine andere Geschichte, die im Buch dargestellt wird. Und da hat es Gott sei Dank auch Lehrkräfte gegeben, eine pensionierte Deutschlehrerin, die ihn ermutigt hat, ihn gestärkt hat. Aber diese Empörung, die er da ausspricht in diesem Buch, die kommt aus seinem tiefsten Inneren, weil er es ja selbst erlebt hat. Ja, kommen wir bei diesem Bild zur Vorarlberger Studie, die 2014 und 2015 erschienen ist. Da wurde auch abgefragt im Vorfeld des Ist-Standes, wie schaut es in Vorarlberg aus mit den Einstellungen der Eltern, mit den Schwachstellen, die sie sehen, mit den starken Seiten, die sie sehen und natürlich auch aus Seiten der Lehrer. Fast 70% der Lehrpersonen der Volksschulen berichten, dass Eltern von ihnen gute Noten erwarten. Das sind eben die sehr bildungsinteressierten, bildungsnahen, und das können unter anderem auch solche sein, die man als bildungsfern bezeichnet, die aber den Wert der Bildung in irgendeiner Form schon erkannt haben. Also fast 70% der Lehrpersonen berichten, dass Eltern von ihnen gute Noten erwarten. 15% der Lehrpersonen der Volksschule berichten, dass diese Erwartung auch mittels Drohung erfolgt. Und das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und die Drohung kommt natürlich eher wiederum, hoppala, von diesen Eltern. Ja? Sie wissen, und ich nehme das diesen Eltern gar nicht übel, sie wissen, es geht um Statuserhalt, mindestens um Statuserhalt, es geht um gute Chancen für ihre Kinder, sie kämpfen. Es geht ihnen oft nicht um die Bildung an sich, sondern um die Noten, die das Kind braucht, damit es in eine weiterführende Schule gehen kann. Ich muss nur schauen, ob ich da was Wichtiges... Ach ja, freilich habe ich was Wichtiges noch zu sagen dazu. Wie reagieren Lehrkräfte darauf? Und das, was ich Ihnen jetzt über die Vorarlberger Zahlen erzähle, ist in anderen Bundesländern vergleichbar. 30% der Vorarlberger Volksschullehrpersonen geben in der vierten Klasse eine bessere Beurteilung, als den Leistungen entspricht. Ich nehme an, nicht dem Kevin und nicht dem Ahmed oder meinem Ferdinand, den ich da beschreibe, meinem Fredi, den ich beschreibe in meinem Buch, sondern das sind wahrscheinlich schon eher Lukas und Marie und Sophie und so weiter. Also 30%, das ist ja fast ein Drittel, geben diesen Erwartungen nach und geben eine bessere Beurteilung, damit das Kind eben übertreten kann. Der Druck auf die Lehrpersonen ist besonders stark im urbanen Raum, also in der Stadt. Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, und wer vielleicht schon bei meinem Vortrag im Vorjahr war, oder der weiß das auch durch die Vorarlberger Ergebnisse, es gibt in den Städten eklatant mehr sehr gut in den übertrittsrelevanten Fächern. Und ich habe einmal bei einer Pressekonferenz gesagt, als ich solche Daten vorgestellt habe, ist schon fast 10 Jahre her, das heißt, dieses Phänomen gibt es schon länger. Ich habe damals gesagt, also die Salzburger Kinder müssen ja wirklich viel, viel intelligenter sein als beispielsweise die Kinder von Thamsweg, um bei meiner Untersuchung in Salzburg zu bleiben. Natürlich ist es nicht so. Aber der Druck im urbanen Raum, da gilt einmal mehr, nur ja nicht in die Hauptschule, nur ja nicht in die neue Mittelschule. Und insgesamt, und das ist jetzt etwas, was bildungsunabhängig ist, also von der Zuordnung bildungsnahe, bildungsfern. Insgesamt gibt es eine strengere Bewertung von Schülern und Schülerinnen auf dem Land. Wir können dann gerne darüber sprechen, ich werde es in einem anderen Zusammenhang auch nochmal ansprechen, aber Kinder auf dem Land haben per se aufgrund der strengeren, vielleicht gerechteren Beurteilung auf dem Land weniger Chancen, die entsprechenden Noten für den Übertritt zu erhalten. Dass es große Überschneidungen der Leistungsfähigkeit gibt, ich habe ja eingangs gesagt, es geht mir jetzt vor allem um die Kinder, die vergleichbare Leistungsfähigkeit haben, ob jetzt bildungsnaher oder bildungsferner Hintergrund. Es gibt jetzt in dieser Vorarlberger Studie eine ganz interessante Darstellung, wie sehr sich das überschneidet in der fünften Schulstufe, also erste Klasse, wie sehr sich die Mathematikfähigkeiten überschneiden, ob jetzt die Kinder im AHS, in der AHS-Unterstufe sind, ob sie in der NMS mit einer Übertrittsberechtigung sind oder ohne. Das heißt, natürlich gibt es Ausreißer auf beiden Seiten, aber es gibt einen großen Kernbereich, wo man sagt, ja, eigentlich ist nicht nachvollziehbar, warum die jetzt getrennt worden sind. Nur merken Sie sich bitte diese Ausführung, es sieht am Ende der vierten Klasse anders aus. Also ich habe meine erste Untersuchung hat, oder der Titel meiner ersten Untersuchung hat gelautet vor etwa 10 Jahren, die Wirklichkeit der städtischen Hauptschule: unter bestimmten Bedingungen verringert sich die Leistungsfähigkeit dann tatsächlich. Also wir reden jetzt vom Anfangsstatus, also nach dieser ersten Trennung an der Schnittstelle mit noch vier Volksschuljahren. Und das ist für mich eben der zentrale Stolperstein. Diese frühe Selektion führt zu einer ganz spezifischen Schülerschaft. Und weil ich ja eingangs gesagt habe, mich interessiert vor allem, also was spielt sich da ab in den Restschulen, in den Städten, sind das ja Restschulen, die Hauptschulen und die neuen Mittelschulen, was bedeutet das dann für das soziale Miteinander, für die Leistungsentwicklung etc.? Ich habe jetzt eine Karikatur von der Marie Marx eingeblendet. Kennt jemand die Marie Marx? Das war das ist meine Generation, also eine engagierte, sozialdenkende Feministin in den 80er Jahren. Ich habe ihre Cartoons geliebt, habe die Bücher natürlich zu Hause. Und wie gesagt, dieser Cartoon ist aus dem Jahre 1980, also nicht von jetzt. So, warum habe ich da diesen Gymnasiasten eingeringelt? Der hat einfach bessere Startbedingungen. Ja? Das will die Marie Marx mit diesem Pferd symbolisieren. Also bei denen geht es jetzt wirklich los Richtung besserer Bildungsabschluss, bessere Bildungsmöglichkeiten. Ja, und all die anderen lassen wir das mit der Gesamtschule, das sind nämlich die drei da auf dem Pferd, lassen wir das mal beiseite, sondern schauen wir uns an, was mit anderen ist. Da stürzen manche, es geht ja um die Stolpersteine und es hilft ihnen kaum jemand auf. Ja. Die Marie Marx hat vielleicht nicht zufällig dunkles Haar gewählt, es hat zwar damals noch ganz wenig Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen gegeben, aber mir ist es aufgefallen bei vielen ihrer Karikaturen, dass sie das schon auch andeuten möchte. So. Ja, also wie gesagt, wir könnten da jetzt ziemlich lang eine Bildbeschreibung machen, da ist ziemlich viel versteckt da drinnen, auch die Bemerkung da oben, damals schon am Beginn der 80er Jahre, wir können nicht ausdrücklich genug vor einer Aufwertung der Gesamtschule warnen. Ja, und was ist da jetzt passiert? Es gibt den Ausdruck Creaming in der Soziologie. Creaming kennen wir eigentlich aus der Küche und das heißt absahnen, so wie man früher halt das abgesahnt hat bei der abgestellten Milch und das, was dann oben geschwommen ist, war die Sahne. Und ein Grund oder es ist eigentlich ein Effekt und gleichzeitig wieder ein Grund für die weiteren Stolpersteine, ist das eben die AHS-Unterstufe und das ist kein Vorwurf an Sie, das ist dem System bedingt so. Ja. Die leistungsfähigeren Schüler absahnt, die Schüler absahnt, die mit mehr Bildungskapital in die Schule kommen, sprich mehr Unterstützung durch die Eltern und so weiter und so weiter. Und ich habe jetzt ein Kochrezept entwickelt, ein Kuchen könnte es werden. Ja, nein, es ist mehr eine Suppe, glaube ich. Zutaten für die abgesandte Schulklasse einer städtischen NMS. Bis zu 100% Schüler und Schülerinnen aus bildungsfernem, also sozial schwachem Elternhaus, davon zwischen 50% und 100% mit nicht deutscher Muttersprache oder nicht deutscher Umgangssprache, am besten mit mitgebrachten Sprach- und Lernstanddefiziten. Ich habe vorhin schon die Frühforderung angesprochen, es geht ja teilweise um 3 Lernjahre, die versäumt, die an Defiziten mitgeschleppt werden in einem Rucksack, wenn im Elternhaus nicht gefördert wird, wenn im Kindergarten nicht zu ausreichend gefördert wird und wenn die Volksschule auch vielleicht über diese Lernstandsdefizite hinwegsieht und zu wenig individuell fördert. Also wir haben jetzt einmal als Grundkomponente für diesen Sud diese Mischung, entschuldigt Sie, wie Kinder, dass ich so bezeichne. Wir nehmen für unser Rezept eine Prise mehr Buben als Mädchen. Ich werde am Ende meiner Ausführungen darauf zurückkommen. Das spielt eine Rolle. Vorzugsweise solche, die bereits zu schulaversivem Verhalten tendieren, die schon sagen, Schule ist scheiße, eigentlich sehe ich keinen Sinn darin, in die Schule zu gehen. Und eine Prise Schüler und Schülerinnen mit Berechtigungen zum Übertritt an eine AHS-Unterstufe. Die gibt es auch, aber eben nur als Prise. Und da lasse ich sie dann 4 Jahre im eigenen Sud kochen. Und das ist eigentlich mein zentrales Argument für eine soziale Durchmischung in einer Gesamtschule, soziale und leistungsmäßige Durchmischung. Bitte, was soll dabei herauskommen? Ja? Wenn ich mich rein sprachlich, um beim sprachlichen Bereich zu bleiben, wenn ich rein sprachlich in einer Kultur, in einer Schulkultur, in einer Lernkultur bleibe, wo alle auf niedrigem Niveau sprechen und nur einige wenige vielleicht mehr könnten. Und die einigen wenigen wollen das aber auch gar nicht zeigen, weil sie ja vielleicht als Streber dann betrachtet werden könnten und, und. Also da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag drüber machen, ja? Über das, was diese Mischung mit den Kindern macht. Ja, jetzt gehe ich noch einmal eins zurück. Ich habe da, das ist eine der wenigen Folien mit Daten. In diesem Umfeld, also mit überproportionaler Häufung von Kindern, die alle möglichen Defizite mitbringen, können sie sich nicht entwickeln. Und das war trotz großem pädagogischen Engagement von Lehrkräften der Hauptschulen und mittlerweile der neuen Mittelschule, trotz des, wie ich finde, wirklich guten pädagogischen Konzepts der neuen Mittelschule. Es sind die Rahmenbedingungen, ja, die einfach nicht stimmen und die nicht entwicklungsförderlich sind. Also in diesem Sud können also Kinder ihre Begabungen unzureichend entfalten. Es entwickelt sich nicht unbedingt das, was man als Lernfreude bezeichnet, zumindest nicht bei den Buben, aber wie gesagt, da kommen wir noch dazu. Und daher mein Blitz, der bedeutet für mich privat immer, also da ist wirklich etwas nicht in Ordnung. Das ist nämlich jetzt der Effekt 2, Bildungsarmut als Kompetenzarmut. Wir hatten vorher Bildungsarmut als Zertifikatsarmut, also nicht ausreichend höhere Abschlüsse. Und wie gesagt, bis zu dem Punkt, dass nicht einmal der Pflichtschulabschluss erfüllt ist. Der Kompetenzarmut ist für mich also ein ganz besonders schlimmer Hinweis, dass etwas faul ist im Staat Österreich oder auch in anderen westlichen Ländern. Die unzureichenden Basiskompetenzen der 15-Jährigen lesen 20% nicht sinnerfassend lesen können. Also auf der untersten Stufe dieser die Bildungsstandards erfassen, ähnliches. Mathematik 19%, Naturwissenschaft 16% und 11% dieser Schulabgänger sind in allen drei Bereichen, also defizitär. Also häufiger beobachtet ist das wird das beobachtet bei Absolventen und Absolventinnen einer Pflichtschule wie Hauptschule mittlerweile NMS. So, und da habe ich irgendwas, das was da versteckt ist, heißt ohne Berücksichtigung der Aussteiger, denn 6,8% unserer Schulabgänger werden ja von PISA gar nicht mehr erfasst, weil sie sich schon längst verschüsst haben vom österreichischen Schulsystem, also keine Lehre begonnen haben, keine andere Ausbildung gemacht haben. Ja, und das, was also Dr. Köpp schon angesprochen hat, die unzureichenden Lesekompetenzen der 10-Jährigen, die jetzt bei den Bildungsstandards Deutsch vor einigen Tagen veröffentlicht worden sind, sie finden hier vielleicht eine andere Zahl, als sie in den Medien gefunden haben, weil es sind in Wirklichkeit bundesweit etwa 15-17%, die nicht realisiert haben. Übrigens interessanterweise, ich habe heute beim Zugfahren noch die Kärnten-Ergebnisse gelesen, Kärnten schneidet, ich sage es ganz leise, jetzt ebenso nicht so günstig ab wie Vorarlberg bei diesen Bildungsstandards, und Kärnten hat aber die wenigsten Migranten von allen Bundesländern. Also ich habe es ein bisschen leid, das immer sozusagen das Defizitäre auf die Migranten zu schieben. Wenn Migranten schlecht abschneiden, dann ist das, weil sie auch einen sozial schwachen Hintergrund haben. Ja? Also das muss man zunächst einmal in diesen Topf geben. Und dann kann man sich anschauen, naja, wer ist denn autochthon, wer ist einheimisch und wer hat eine nicht-deutsche Muttersprache. Daher habe ich geschrieben, 10% der einheimischen Kinder haben unzureichende Lesekompetenzen, 27% der Kinder mit Migrationshintergrund, wenn man das als eine eigene Gruppe nimmt, aber die Unterschiede schrumpfen beim Vergleich von Schülern und Schülerinnen mit demselben sozialen Hintergrund. Ja, jetzt gehe ich doch noch einmal zurück. Da trage ich wahrscheinlich allen nach Athen, wenn ich Ihnen sage, was sind also die Folgen von dieser eklatanten Kompetenzarmut. Und gerade Lesen ist für mich so eine zentrale Kompetenz. Ohne Lesekompetenz kann ich auch andere Wissensbereiche mir kaum aneignen. Ich habe einen schwierigen Zugang zu qualifizierter Arbeit und Beschäftigung. Ich habe Probleme beim Verstehen von Alltagsbelangen. Kann ich dann wirklich einen Handyvertrag studieren und das beste Ergebnis auswählen? Also mit diesen Kompetenzen. Ich bin politisch leicht manipulierbar. Wenn ich niedrige Lesekompetenzen habe, denn komplexe Sachverhalte sind mit mir schwer argumentierbar und diskutierbar. Und vor allem, ich gebe diese Bildungsarmut an die eigenen Kinder weiter. Ja? Geringes Leseverständnis bei den Eltern, bei den Kindern, dann wieder bei den Kindern. Also Bildung wird vererbt und irgendwo müssen wir da ansetzen und etwas unterbrechen. Und es ist übrigens, um auf den einen Punkt zu kommen, schwieriger Zugang zu qualifizierter Arbeit und Beschäftigung. Es ist kein Zufall, dass die Arbeitnehmervertretungen, dass die Industrie, die Wirtschaftskammer, dass sie eigentlich alle für eine gemeinsame Schule plädieren, weil sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Was habe ich denn da jetzt? Bei dieser Folie habe ich etwas vergessen. Stolperstein Übertrittsberechtigungen von der Volksschule in die Sekundarstufe 1 hatten wir ja schon. Ja? Hier spreche ich einen Aspekt an, der ein bisschen untergeht in der Diskussion. Hier fehlt der Punkt Sekundarstufe 2, also wie geht es weiter nach der Hauptschule, wie geht es weiter nach der neuen Mittelschule, wie geht es weiter nach der 4. Klasse Gymnasium. Ja? Also hier fehlt Sekundarstufe 2. Und hier zeigen sich auch eklatante Schwächen des Systems. Und diese eklatanten Schwächen werden von der neuen Mittelschule, wie gesagt, deren pädagogisches Konzept ich schätze, die aber dieselben Fehler hat, das muss ich jetzt unbedingt noch zwischendurch einfügen, weil ich es vor allem bei der spezifischen Zusammensetzung der Schülerschaft vergessen habe, bei der Evaluation der NMS, und das hat ohne das mit dem Thema auch zu tun, hat sich herausgestellt, bei den Leistungsvergleichen, also Leistungsvergleiche NMS, Schulversuch versus AHS-Unterstufe, dass natürlich, die AHS-Unterstufen besser abschneiden. Es geht ja jetzt nicht mehr um die erste Klasse, es geht ja um die Ergebnisse von einer zweiten, dritten, vierten Klasse. Da ist ja viel passiert in der Zwischenzeit. Bei den einen mehr an Förderung, bei den anderen, naja, im Sudkuchen, ja. Unter schwierigen Bedingungen, wo selbst engagierte Lehrer und Lehrerinnen wenig machen können. Und ein Ergebnis der NMS-Evaluierung ist, dass die weiteste Distanz haben zu den Ergebnissen der AHS, also die den größten Leistungsunterschied haben, das sind die im städtischen Raum, das sind die, deren Schülerschaft so ist, wie ich bei meinem Sud, bei meinem Rezept geschildert habe. Ja? Und das hat jetzt aber weniger mit der Qualität der Umsetzung der NMS zu tun, auch da ist noch einiges zu tun, sondern hat eben etwas mit der spezifischen Schülerschaft zu tun und das kommt in der Evaluierung der NMS mehrfach zur Sprache. Also der klassische Geburtsfehler bei dem Schulversuch, an dem ich damals teilnehmen durfte, der Schulversuch IGGS, die späteren Schulversuche zur neuen Mittelschule in den 90er Jahren und jetzt auch wieder, es fehlt ja etwas. Ja? Was soll sich da also wirklich entwickeln können? Ja, wie gesagt, bitte ergänzen Sie hier Sekundarstufe 2, also nach Ende der neuen Mittelschule. Hier werden also die Schwächen der NMS verlängert, prolongiert, so steht es auch im Evaluationsbericht. Nämlich, es gehen Begabungen, Leistungen, Leistungsstände verloren bis zum Ende der 4. Klasse. Und es gibt jetzt zwei Dinge, die ganz besonders strukturell auffallen. Das eine ist, der Verlust der an der Schnittstelle 1, also mit 10 Jahren, erworbenen Berechtigung ist möglich. Wenn ich im Gymnasium gelandet bin, dann weiß ich, aha, ich habe die Hürde geschafft, dank meiner Eltern, die gesagt haben, die Frau Müller muss weg. Wenn ich diese Hürde geschafft habe, dann kann ich mit einigermaßen Wahrscheinlichkeit sagen, bis zur 4. Klasse, wenn ich einigermaßen positiv abschneide, dann geht es auch weiter, dann habe ich keine Hürde, wenn ich dann doch in eine HTL, in eine HAC oder in eine andere BHS übertreten möchte. Während bei Hauptschülern war das schon so und es gilt für die neue Mittelschule genauso, ich kann die ursprünglich mitgebrachte Berechtigung, und Sie wissen ja, ich habe Ihnen gesagt, Selbst im städtischen Raum gibt es eine Prise von Schülern und Schülerinnen, die mit seiner Berechtigung übertreten. Die kann ich im Laufe der Zeit verlieren. Und warum das vor allem bei Burschen eher zutrifft als bei Mädchen, werde ich Ihnen dann vielleicht noch kurz erläutern. Und der zweite Punkt ist, an den neuen Mittelschulen im ländlichen Raum, ich habe vorhin den Bregenzer Wald angesprochen, die bestimmt großartig arbeiten, die aber eine andere Zusammensetzung der Schülerschaft haben, weil bei ihnen nur 2% in die AHS übertreten. Ja. Dort werden ja strengere Normen angelegt, das ist die sogenannte soziale Bezugsnorm. Weil, und das ist einer der Gründe, warum unsere Benotung, unsere Beurteilungen so verzerrt sind, das würde jetzt zu weit führen, aber wenn ich eine leistungsstarke Gruppe habe im ländlichen Raum, dann benote ich anders als in einer leistungsschwachen Gruppe. Bei den Blinden ist auch der Einäugige König. Und das meine ich jetzt nicht abwertend diesen Kindern gegenüber, aber wenn ich eine Klasse habe mit großen Leistungsdefiziten, und das muss nicht jedes einzelne Kind sein, ja? Im Gegenteil, wie gesagt, auf die einzelnen Kinder wird ja oft zu wenig geschaut, dann gebe ich eher ein sehr gut her, als vielleicht im ländlichen Raum, wo ich wirklich also eine gut durchmischte, starke Leistungsgruppe habe. Und dann beurteile ich strenger, aber was heißt das für die Kinder? Die bekommen weniger leicht eine Berechtigung für den Besuch der HTL, der HAK oder was immer sie dann tun wollen. Ja? Soweit zu dem. Dann gibt es zumindest in Oberösterreich, bei Vorarlberg weiß ich es nicht, da gibt es den inoffiziellen AHS-Bonus bei Übertritt an eine BHS. Ich habe das kennengelernt bei einer Untersuchung in Oberösterreich, bei einer HTL, habe ich die Möglichkeit gehabt, 6 Schulstufen der Übertretenden in Mathematik zu untersuchen. Mit welchen Noten sind sie damals noch von der Hauptschule gekommen, mit welchen Noten sind die Gymnasiasten von der Hauptschule gekommen. Kurz gesagt, die von der Hauptschule gekommenen haben bessere Mathematiknoten mitgebracht als die Gymnasiasten, sprich strenger beurteilt, die anderen milder beurteilt. Nach einem Jahr hat sich das Feld ein bisschen geleert, also wenn jemand die Schule, die HTL verlassen hat, dann waren es eher die Hauptschulabgänger. Ich sage jetzt bewusst eher, es waren nicht so viele, aber eher. Ja? Und die berufsbildenden höheren Schulen in Oberösterreich haben zumindest zum damaligen Zeitpunkt, und ich glaube, dass immer noch so ist, es so praktiziert bei diesem Ranking, bei der Punktebewertung der Fächer, die da für die Aufnahme berücksichtigt werden, gibt es auch einen AHS-Bonus, weil sie eben annehmen, diese Noten sind auf einer anderen Bezugsnorm, auf einer anderen Grundlage zustande gekommen als so manche Hauptschulnote. Was noch eine strukturelle Schwäche ist, aber das hat jetzt weniger mit den Übertrittsberechtigungen zu tun, die Pflichtschule, die neue Mittelschule, die Hauptschule müssen, und das ist gesetzlich so vorgesehen, alle Schüler und Schülerinnen aufnehmen. Das sind einerseits die Rückkehrer vom Gymnasium, und die Rückkehrer sind nicht der Arztsohn oder der Rechtsanwaltssohn, ja? Das sind einerseits die dann sozusagen versagt haben und in die niedriger qualifizierende Schule gehen müssen. Hauptschule mit neuer Mittelschule sind zuständig für alle gesellschaftlichen Bereiche. Sie müssen die Kinder mit pädagogischem Sonderbedarf unterrichten, also integrieren im klassischen Sinne. Sie haben die Kinder mit außerordentlichem Status, weil sie eben die Unterrichtssprache noch nicht beherrschen. Das heißt also, Sie hören jetzt aus mir, ich sehe das als strukturelle Schwäche, und es empört mich auch in meiner ehemaligen Rolle als Hauptschullehrerin, Hauptschulleiterin, dass die neue Mittelschule, auch meine alte Schule ist mittlerweile natürlich eine neue Mittelschule, für alles zuständig ist. Und dann sagt man, ihr seid nicht so gut wie das Gymnasium. Ja bitte, wie denn? Ja? Also eure Leistungen sind nicht so gut. Ja, jetzt muss ich mir auf die Uhr schauen, lieber Herr Dr. Köpp. Passt schon. Ja, ich habe schon angekündigt, es gibt da so einen Spezialfall, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe, und das ist das männliche Geschlecht. Und da wiederum habe ich jetzt ganz speziell wieder einen Blick auf die also aus sozial schwachen Familien kommen, denn Bart werden Sie gleich sehen auf dieser Folie. Sie kennen ihn vielleicht auch aus der Simpson-Familie. Das Buch, das wissenschaftliche Buch heißt zwar Keine Chance für Lisa Simpson, aber ich ergänze den Titel mit Und noch weniger Chancen für Bart Simpson. Ja, hier steht er in Saft und Kraft, voller Selbstbewusstsein mit seinem Sportgerät. Und hier sehen wir ihn noch einmal, also in der Schule. Er muss offensichtlich zur Strafe irgendwas zigmal an die Tafel schreiben und das ist für ihn jetzt schon weniger lustig. Und wenn er in Österreich in die Schule ginge, wenn er in Österreich in die Schule ginge oder auch in Deutschland, dann würde man bei Bart sagen, er ist der Prototyp eines schulischen Versagers. Und zwar Versager im Sinne von Underachiever. Er könnte vielleicht mehr, aber er kann seine volle Leistung nicht bringen, aufgrund dieser Rahmenbedingungen. Und so wie man früher, als ich junge Lehrerin war, gesagt hat, die Benachteiligten sind die Mädchen im ländlichen Raum und so weiter, so ist heute anders. Sie wissen ja, es gehen heute mehr Mädchen als Burschen ins Gymnasium. Also diese Verzerrung mit den Noten hat ja auch etwas mit den Geschlechtsstereotypen zu tun. Das würde jetzt zu weit führen. Wir finden ja weitaus mehr Burschen oder Buben in Sonderschulen etc. Also das begleitet die Buben eigentlich von Anfang an, dass sie, sofern sie aus einem schwachen Elternhaus sind, dass sie die schlechteren Karten haben. Und die typische oder die Kurzfassung ihrer Situation lautet, Großstadtjunge mit Migrationshintergrund, also nehmen wir lieber jetzt den Kevin, den Ahmed, ja, weil das ist noch einmal schlimmer. Er wohnt im sozialen Brennpunktviertel, also in einer schlechten Gegend. Er kommt aus einem bildungsfernen Elternhaus und er besucht eine Hauptschule oder eine städtische NMS. Ja, das könnte ich jetzt Ihnen einen eigenen Vortrag darüber halten, warum das so ist. Ich habe mich ausgiebig damit beschäftigt. Vielleicht ein paar so Blitzlichter. Der Bart, der Kevin und der Ahmed wissen, sie sind Versager, weil sie sind an einer weniger imageträchtigen Schule, weil gerade, nehmen wir als Beispiel Wien, die meisten ihrer Schulkollegen, sofern sie überhaupt in ihrem Brennpunktviertel waren, aber sie wissen das ja auch von anderen, gehen ja inzwischen ins Gymnasium. Wir wissen ja, in Wien sind das etwa 50%, in manchen Bezirken ist deutlich mehr. Also und wer das dann nicht schafft, ist schon ein Versager, wenn er es trotzdem nicht schafft, obwohl es so viele es schaffen im städtischen Raum. Der Bart, der Kevin und der Ahmed sind vielleicht im Unterricht unterfordert, es ist ihnen langweilig, vielleicht ist der Unterricht auch nicht gut genug, es wird vielleicht zu wenig individuell gefördert, auf alle Fälle, sie erleben den Unterricht als nicht passend für sie. Und interessanter ist es, sie haben übrigens auch schlechte Noten und da ist doch besser, wenn sie sich Anerkennung, soziales Kapital, symbolisches Kapital bei ihren Peers suchen. Weil in der Schule kriegen sie es eh nicht. Ja? Sie haben von vornherein die schlechteren Karten und ihre Peers sind sozusagen die, die ähnlich denken, sagen, Schule ist, ja? Schulschwänzen ist eigentlich in. Und was? Du lernst jetzt trotzdem. Du bist der Bursch und der Bub in unserer Klasse und du lernst trotzdem. Du bist der Streber. Also die werden wir das schon austreiben. Also einer, der da nicht mittut, der hat schon schwer in einer solchen Gruppierung. Denn diese Peers haben meistens ein Macho-Männlichkeitskonzept und dieses Macho-Männlichkeitskonzept, vielleicht vom Vater oder auch vom nicht vorhandenen Vater anderweitig erworben, sagt, alles, was weiblich konnotiert ist, ist eigentlich abzulehnen. Dazu gehört Lernen irgendwann einmal und dazu gehören vor allem auch gute Noten. Und dann entstehen die Stereotype, brave Mädchen, fleißige Mädchen, die auch oft zutreffen. Die Mädchen haben als Gruppe ein anderes Weiblichkeitskonzept, aber das trifft natürlich auch nicht auf alle Mädchen zu, aber auch nicht auf alle Burschen, aber ein Mädchen kann es sich eher leisten, in so einer Gruppierung trotzdem fleißig zu sein und zu lernen. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Stereotype der Lehrpersonen, wie ich schon gesagt habe, die nicht immer zutreffen müssen. Ich sage, aha, ihr seid die Burschen da, eh schon klar, ihr seid die potenziellen Störer, ihr könnt es nicht viel und genauso gehe ich mit euch um und genauso beurteile ich euch etc. Und wenn du glaubst, dass ich bei der Prüfung, und jetzt sind wir wieder bei der Verzerrung der Noten, wenn du glaubst, dass ich bei der Prüfung mit dir Geduld habe, dann täuscht dich sauber. Da, das sind die Mädchen. Weißt du was, du hast die Frage nicht verstanden, ich stelle das noch einmal, ja, und so weiter. Also da spielen sich viele, viele verschiedene Geschichten ab, die auch zur Verzerrung der Noten beitragen. Ja, und was wird also aus diesem Bart Kevin und Ahmed, die so gut wie nie also Kontakt mit Lisa und Lukas haben, weder privat noch in der Schule eben, keine sozialen Kontakte. Sie leben ja in einer sozialen und dann auch in einer schulischen Parallelwelt. Sie sind also, wie ich schon gesagt habe, potenzielle Schulverweigerer und Risikoschüler. Sie sind potenzielle Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger. Sie sind potenzielle Mitglieder einer asozialen Gruppierung und auch leichter zu radikalisieren im Ernstfall. Und sie sind potenzielle Väter von ebenso perspektivlosen Kindern. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, dieses Männlichkeitskonzept, das können natürlich Söhne aus der Mittelschicht auch haben. Ja? Auch Söhne, wenn sie selbst Kinder haben, und sie kommen alle aus der Mittelschicht, sonst wären sie nicht hier, denn sonst würden sie sich vielleicht gar nicht trauen, so wie ich das bei den bildungsfernen Eltern gesagt habe, die trauen sich ja gar nicht, zu so einer Veranstaltung zu gehen, geschweige denn den Mund aufzumachen. Sie wissen es vielleicht auch gar nicht, vielleicht interessiert es auch nicht, aber daran müsste man ja arbeiten, dass es sie interessiert und dass sie sich zutrauen. Also jetzt die Söhne der Mittelschicht. Ja, natürlich, gerade in der Pubertät, kokettieren sie auch gerne mit Verhaltensweisen wie, na, Lernen interessiert mich nicht unbedingt, es ist eher cooler und lässiger, wenn ich sage, da habe ich eine schlechte Note bekommen. Also dieses Macho-Gehabe kann da genauso auftreten, aber sie verzichten ja nur scheinbar cool auf Anstrengungen, denn da gibt es die Eltern im Hintergrund, die bildungsnahen Eltern, ja, die letzten Endes doch ihnen vermitteln, das sind unsere Leistungserwartungen, wir unterstützen dich, wir begleiten dich, wir haben dir bisher auch schon viel mitgeben können, also das werden wir auch durchtauchen und durchstehen. Ja? Übrigens bei den Übertritten an die, HTL und so weiter, wie ich es bei der einen Studie gesehen habe und wie ich auch aus anderen Untersuchungen weiß, der Übertritt alleine ist ja noch gar nicht von bildungsfernen Kindern an eine Schule, damit ist ja noch gar nichts abgeschlossen. Zählt nur dann, wer kommt bis zur 5. Klasse der HTL? Wer schließt sein Studium wirklich ab? Und wenn ich da Bildungskapital meiner Eltern habe, also symbolisches, ja, dann ist mein Abschluss viel eher gewährleistet, als wenn ich aus einem bildungsfernen Elternhaus komme, wo die Eltern vielleicht irgendwann einmal sagen, ich habe das eh gesagt, ja, Bildungsaspirationen, ich habe das eh gesagt, das wirst du nicht schaffen und ich kann da auch nicht helfen, weder ideell noch finanziell durch Nachhilfe. Ja, und damit bin ich schon beim letzten Punkt. Ah, Sie haben wirklich Geduld mit mir, aber es bleibt Ihnen eh nichts anderes übrig. Gell? Ich bin beim letzten Punkt. Es geht darum, soziale Stolpersteine zu reduzieren. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur ein Mosaik immer wieder andeuten können. Also meine persönliche Schlussfolgerung, und die ist evidenzbasiert, ist Frühförderung und gemeinsame Schule von 6 bis 10 Jahren. Und ich habe hier wieder die Marie Marx. Die grantigen älteren Leute, gehören die eigentlich auch dazu, die sagen, als ob die Volksschule nicht schon Gesamtschule genug wäre. Aber bitte schauen Sie sich das Bild an. Da steckt drinnen, diese Kinder erleben eine gute Schule, so wie wir sie vielleicht vom Deutschen Schulpreis kennen, wo Kinder aller sozialen Schichten gefördert werden, begeistert werden fürs Lernen. Um das geht es nämlich. Ich komme dann auch noch kurz auf die Lehrer und auf den Unterricht zu sprechen. Und da hinten, wenn Sie sich schauen, da ist wieder so ein dunkelhaariger, ja, da gibt es ein Mädchen, das sagt, komm mit, wir helfen dir. Das hat die Marie Marx also 1980 veröffentlicht. Das heißt, ihre Überlegungen stammen aus den 70er Jahren. Und eigentlich gibt es ja schon länger die Überlegungen. Ja, dieses Bild hier. Also da steckt ein ganzes pädagogisches Konzept dahinter, Schulentwicklungskonzept dahinter, damit sowas funktionieren kann. Ja, auch das zeige ich gerne her. Das ist aus dem Helmke, also einem ganz hervorragenden Schulforscher, und er nennt dieses Bild Co-Produktion. Also es gibt ja da Modelle, wo man sagt, da gibt es auf der einen Seite das Angebot der Schule und des Unterrichts, da gibt es die Nutzer und Nutzerinnen, die sind die Eltern und die Kinder. Und wenn schlechte Leistungen entstehen, wenn etwas Schlechteres herauskommt, als man eigentlich erwarten würde aufgrund der Bemühungen, Ja, die kleine Mutter oder seine kleine Schülerin, haben Sie auch mal daran gedacht, dass dieses Zeugnis ein denkbar schlechtes Licht auf Ihre pädagogische Qualifikation wirft? Also natürlich gibt es faule Schüler, natürlich gibt es Eltern, die vielleicht mehr tun könnten, aber gerade in meiner Rolle aus der Schule kommen, sage ich, wir dürfen uns auf gar keinen Fall davon verabschieden und davon davor drücken, dass wir als Lehrpersonen, als Schulsystem die Pflicht haben, das zu erfüllen, was in der Verfassung steht, nämlich alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben, alle sollen den besten Unterricht haben, denke ich da jetzt weiter. Und wenn sie mehr Förderung brauchen, dann sollen sie eben auch mehr Förderung bekommen. Wenn sie guten Unterricht brauchen, dann sollen sie guten Unterricht bekommen. Und das ist das Mindeste, was ich ihnen geben kann. Ja, mit Diversität meine ich, aber das gilt auch jetzt schon in der Schule. Wir brauchen ja gar nicht so tun, als wären in einem Gymnasium in Wien alle Kinder gleich und alle haben das gleiche Lerntempo. Da kommen auch, da sind die verschiedenen Geschlechter, da sind auch einige Kinder mit Migrationshintergrund, da sind auch solche, die kommen vielleicht aus einem bildungsmittleren Elternhaus und die anderen aus einem starken Elternhaus und, bringen unterschiedliche Begabungen mit. Diversität ist für mich das Zauberwort. Ich kann mit Unterschiedlichkeit so umgehen, dass ich jedes Kind zumindest im Blick habe. Ich kann nicht mit jedem Kind einzeln lernen, aber dass ich Förderkonzepte entwickle, dass ich immer wieder mir anschaue, was davon ist jetzt vielleicht dem geschuldet, dass es ganz bestimmte Stärken oder Schwächen hat. Auch die Stärken gehören dazu. Ja, also wie gesagt, das ist aus Helmke, der einzige Cartoon, den er drin hat, ansonsten ein sehr ernstes Buch, aber ein sehr gutes Buch. Hetti hat viele, viele Erfolgsfaktoren für gute Schülerleistungen untersucht und sein zentraler Satz ist, auf die Lehrerinnen kommt es an. Jetzt sage ich das auch, ja, also wie gesagt, ich fordere als Steuerzahlerin, dass unsere Kinder die besten Lehrer haben mit der besten Ausbildung, mit Begeisterungsfähigkeit, mit pädagogischer Kompetenz etc. Aber was tue ich denn in einer Situation, selbst wenn es die Gesamtschule in Wien jetzt gäbe? Prägenz ist für mich ein bisschen ein harmloserer Fall, aber Sie müssen ja aufpassen, dass Sie nicht solche Situationen bekommen mit Brennpunktschulen wie in anderen Ländern und Bundesländern. Ich finde, Lehrer müssen unterstützt werden. Und zwar meine ich das jetzt auf zwei Ebenen. Die, die jetzt schon, ob an der Volksschule oder an der neuen Mittelschule oder im Polytechnischen unter sehr schwierigen Umständen unterrichten, weil sie ja nach diesem Kochrezept, diesem Sudrezept, das ich Ihnen da vollführt habe, ja wirklich ganz andere Ausgangsbedingungen haben für Unterricht. Was die dort leisten, ist also wirklich ganz, ganz großartig. Aber sie leisten sehr viel im sozialen Bereich und das, was wir an Leistung sozusagen, an Kompetenzen bezeichnen, kommt dabei manchmal zu kurz. Ja. Von einer dieser Lehrpersonen habe ich einen Blog gefunden, eine Lehrperson aus einer Wiener neuen Mittelschule im 15. Bezirk, und sie schreibt in dem Blog, sie sagt, ich bin Sozialarbeiter, sie verwendet die männliche Form, was leider viele von uns immer noch tun, aber ich weiß, dass sie eine Lehrerin ist. Ich bin Sozialarbeiter, Mantelfinder, Manager, Schiedsrichter, Formularausfüller, Geldeinsammler, Übersetzer, Nasenputzer, IT-Guru, Gesetzesinterpret, Musiker, Raumgestalter, Diplomat, Ersatzmama, Ersatzpapa, PR-Spezialist und so weiter. Oder nennen Sie mich einfach Lehrer. Ja? Das heißt also, wenn es zu einer gemeinsamen Schule kommt, dann muss man im Vorfeld schauen, dass diese Lehrkräfte bessere Rahmenbedingungen bekommen. Denn das kommt den Kindern zugute. Ich habe das vorhin als potenziellen Stolperstein bezeichnet. Also sollte es zu einer gemeinsamen Schule kommen, und ich hoffe sehr, dass es zu einer gemeinsamen Schule kommt, denn so kann es nicht weitergehen, dann sehe ich, wie gesagt, einen Stolperstein eben darin, wenn die Lehrpersonen zu wenig unterstützt werden. Was habe ich denn vorhin gehabt als erstes? Ah ja, die Lehrerkompetenz, genau, das Wichtigste. Aber auch die Lehrer unterstützen, und damit meine ich auch die Schulen unterstützen. Was meine ich mit die Schulen unterstützen? Ich meine zum Beispiel die indexbasierte Mittelverteilung, Schulen, die von vornherein so schlechte Ausgangsbedingungen haben, so benachteiligte Schülerzusammensetzungen haben, wie ich es bei meinem Sud, wie gesagt, ich entschuldige mich bei den Kindern, dargestellt habe, die brauchen doch mehr Ressourcen als andere Schulen, damit sie auch ihrer ureigensten Aufgabe gerecht werden können, guten Unterricht mit guten Leistungsergebnissen zu erreichen. Diese indexbasierte Mittelverteilung geistert momentan überall, also auch in den Medien herum. Was ich gut finde, ich weiß auch, dass sich die Arbeiterkammer sehr stark macht für diese Mittelverteilung, die abhängig ist, also von davon, wie die soziale Ausgangssituation an der Schule ist. In Hamburg ist zum Beispiel so, dass man sagt, also in diesem Grätzl gibt es so und so viele Arbeitslose, gibt es so und so viele Kinder nicht deutscher Umgangssprache etc. Und man entwickelt einen Schlüssel, mit dem mehr Mittel vergeben werden, damit vor Ort auch Sozialarbeiter eingestellt werden können, damit vor Ort wirklich gefördert werden kann. Und ich sage jetzt aber sehr kritisch dazu, so wie ich es heute auch in der Zeitung gelesen habe, naja, dann gehen wir halt auch schon in die Volksschulklasse, zwei Lehrer statt einem. Das bitte ist nicht das Rezept. Ja? Es gibt keine evidenzbasierte Untersuchung, die belegt, dass an dem alleine liegt es. Das sagt auch der Hetti. Ja? Natürlich ist es einfacher für Lehrer und Lehrerinnen, wenn sie eine kleinere Gruppe haben, und Kollegen und Kolleginnen werden mich jetzt schimpfen, wenn ich das sage, aber wenn ich diese indexbasierte Mittelverteilung nicht mit einem Konzept verbinde, mit einem Schulprogramm, einem Entwicklungsprogramm und sage, das möchten wir damit erreichen mit diesen Mitteln. Und wir evaluieren das dann auch, also wir betreiben Qualitätssicherung. Also wenn das nicht mit Verpflichtungen zur Rechenschaft verbunden ist, dann ist das eben wieder mal Geld sozusagen, ja, vielleicht ganz sinnvoll einzusetzen, aber es muss mit Schulentwicklungsmaßnahmen, mit Qualitätssicherungsmaßnahmen verbunden sein, damit man auch bewerten kann, ob die Mittel richtig verwendet werden und dann entsprechend auch vielleicht an der Schule eine Veränderung in der Entwicklung vornehmen kann. Ja, damit bin ich eigentlich bei dieser Folie. Mit unzureichender Unterstützung von Schulen meine ich zum Beispiel die indexbasierte Mittelverteilung. Wenn so etwas nicht passiert, dass Schulen in schwierigeren Gebieten, im urbanen Raum beispielsweise, nicht eine faire Zuteilung von Mitteln bekommen im Vergleich zu privilegierten Schulen, dann ist es sehr schwierig, dann ist das für mich auch ein potenzieller Stolperstein. Also der kleine Unterschied ist nicht Gleichheit, nicht alle gleich behandeln heißt Gerechtigkeit, sondern fair behandeln und schauen, so wie beim einzelnen Kind, was brauchst du, was hast du schon und wie gesagt, was kann dir helfen, deine Ergebnisse zu optimieren. Und mit Ergebnisse meine ich auch das Ergebnis des Abbaus der Stolpersteine insgesamt, also jetzt nicht nur auf die Leistung bezogen. Und abschließend möchte ich mit ein paar Fragen, was wir als Bürger und Bürgerinnen diskutieren sollten, ganz gleich, ob wir jetzt für oder gegen die Gesamtschule sind. In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Gerecht, ungerecht, fair, unfair? Was bedeuten soziale Parallelgesellschaften für unsere Demokratie? Ob das jetzt ethnische sind oder soziale? Wie ich angesprochen habe, Lukas und Marie kommen kaum einmal mit Ahmed und Kevin zusammen. Kann sich Österreich auf Dauer eine große Risikogruppe mit Kompetenzdefiziten leisten? Kann sich das vor allem auch unsere Volkswirtschaft leisten? Halten wir Begabungen für stabil oder dynamisch? Eine Kernfrage, wenn ich mit 10 trenne, dann sage ich ja eigentlich, Begabungen sind stabil. Ja? Ich habe dich jetzt eingeschätzt und jetzt wirst du auf verschiedene qualifizierende Schulformen aufgeteilt. Welche Kompetenzen brauchen Lehrkräfte, damit unterschiedlichste Kinder gern und erfolgreich, gemeinsam könnte man noch dazu sagen, lernen? Wie sehen Schulen aus, in denen gerne und erfolgreich gelernt wird? Sind es Ganztagsschulen? Was für eine Infrastruktur haben die Ganztagsschulen? Gibt es da wirklich Freiräume für Freizeit? Gibt es Sportmöglichkeiten? Gibt es also ein Angebot, wo auch der Ahmed und der Kevin sagen, ma super, Schule ist toll, ja, da kann ich was tun, was ich ja zu Hause gar nicht tun kann. Ja, und ich werde unterstützt bei der Hausaufgabe. Und vielleicht sagt das auch die Mutter und sagen das auch die Mutter und der Vater von Lisa und Lukas, die sagen, ach, endlich wird die Hausaufgabe in der Schule erledigt, ihr sparen wir die teure Nachhilfe, das Kind kommt nach Hause und jetzt ist Freizeit. Mein eigenes Kind ist übrigens bei mir in die IGGS gegangen, ja? Natürlich bei anderen Kollegen und Kolleginnen. Wir sind beide mit am späten Nachmittag nach Hause gekommen, Schule war kein Thema mehr, ja? Das war erledigt und mein Sohn hat seinen Weg gemacht. Also wie gesagt, ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die sagen, nee, ich bin für die gemeinsame Schule, aber mein Kind niemals. Ob ich mein Kind allerdings in diese NMS schicken würde, wo der Lehrerblock da zitiert worden ist, da ist schon so viel verkorkst, da muss sehr viel passieren. Und genau das wünsche ich euch Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen, dass gar nicht so weit kommt. Es ist eine kleine ländliche Struktur, keine kleine heile Welt, ich weiß, das ist nicht so. Ja. Aber hier in Vorarlberg ist vielleicht manches noch leichter möglich als vielleicht in einem großen Ballungsraum. Ja. So, auch darüber können wir reden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus